Ja, wir wollen auch heute wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadammang Munirachasa Sunanto Sagamokadang Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ich finde es total spannend, momentan nochmal so ganz tief in die bedingte Entstehung auch einzusteigen und ja, so einen Kurs auch zu haben, wo man ja auch so motiviert ist, da auch nochmal tiefer auch ja, zu ergründen, zu erforschen. Also auch vielen Dank an euch, dass ihr da seid. Und mir sozusagen auch das Feld auch schenkt, wo ich nochmal auch tiefer versuchen kann, reinzukommen. Und es ist tatsächlich so, die bedingte Entstehung, der Buddha hat gesagt, es ist ein Bereich, der nicht einfach zu verstehen ist. Und das ist so ein Prozess, der immer tiefer und tiefer geht. Und ein gewisses Verständnis ist bei einigen von euch sicher da, aber dieses Verständnis wird mit der Zeit immer tiefer und tiefer. Auch bei mir ist es so, und jetzt ist nochmal so ein Aspekt gerade dazugekommen, also der mich irgendwie total beglückt, möchte ich fast sagen. Wir haben nochmal so einen positiven Blick bekommen auf diese bedingte Entstehungskette, weil oft ist es ja so, dass das bedingte Entstehen und das ist so diese Erklärung, wie das Leid immer wieder entsteht und da fragt man sich ja schon, warum ist es so und was hat das alles zu bedeuten und muss das so sein? Und ja, irgendwie muss es so sein. Und es hat auch eine tiefere Bedeutung. Es schenkt uns nämlich diese Wahlfreiheit. Es schenkt uns diese Möglichkeit der Gestaltung. Diese Freiheit, den freien Willen zu leben. Wenn es dieses bedingte Entstehen nicht gäbe, dann hätten wir auch nicht die Möglichkeit, den freien Willen auch zu leben oder immer wieder neu zu formieren. Und das ist so ein wichtiges Erkennen, dass sozusagen das Universum oder die Schöpfung uns diese Möglichkeit geschenkt hat, auch diesen Erfahrungsschatz eben auch zu machen, diese Erfahrungen der Getrenntheit, ja, der Separierung, des Alleinseins, der Enttäuschung, des Verlustes, des Ausgestoßenseins, diese Erfahrung der Angst, der Verzweiflung, all das eben auch zu machen und vor allem auch diese Erfahrung der Separierung zu machen, um dann ausgestattet mit diesem Erfahrungsschatz wieder zurückzukehren in das Alleine. Und dadurch wird natürlich dieses Alleine, das Einheitsbewusstsein, das wird natürlich dadurch viel kräftiger und viel stärker und viel bewusster. Und so Qualitäten wie zum Beispiel Mitgefühl, die wären ja gar nicht möglich zu entfalten, wenn wir nur in diesem paradiesischen Zustand immer verweilen würden. Insofern ist diese auch eine ganz interessante Geschichte, diese Paradiesgeschichte, die ja in der Bibel auch dargestellt wird. Und ja, irgendwie nicht wirklich gut erklärt ist, sondern wo ja dieser Sündenfall geschieht, wo, ja, wo die arme Schlange zuerst der Sündenbock ist und dann die Frau natürlich der Sündenbock ist, wo das Weibliche in doppelter Form, kann man ja sagen, die Schlange ist ja oft auch die Symbol für die weibliche Kraft und dann noch die Eva, doppelt gibt es da einen drauf und das ist eben dann der arme Adam, der dann verführt worden ist und ja, sozusagen dann ausgestoßen wurde aus dem Paradies. Und dann fragt man sich ja schon oft, ja, ist blöd gelaufen, oder? Aber nächste Frage wäre ja, wieso wurde diese Möglichkeit überhaupt geschaffen? Warum wurde diese Möglichkeit des, in Anführungszeichen, Sündenfalls geschaffen? Wenn es doch Paradies schon so vollkommen ist und man ja, glückselig für alle Zeiten da drin verweilen könnte. Ja. Also das ist eine total wichtige Frage. Klar ist, hier in der Paradiesgeschichte, in der Bibel, ist das alles symbolisch mit Gott Vater und der dann das Ebenbild geschaffen hat und so weiter und so fort. Aber hier ist nochmal, denke ich, von der Entwicklungsgeschichte ein Evolutionsschritt angesprochen, der stattgefunden hat oder der nach wie vor stattfindet und der uns dazu befähigt, unser Bewusstsein noch bewusster zu erleben, das Mitgefühl überhaupt zu erleben, die Liebe, diese Liebe, diese verschmelzende Liebe, die als Voraussetzung diese Trennung hat, wo dann wieder etwas zusammenkommt und wieder zusammen verschmilzt, als Möglichkeit uns auch gibt. Und dann, was auch ganz ein wichtiges Element ist, das ist dann, dass dadurch erst überhaupt Kreativität, Schöpferkraft, Kreativität möglich ist. Ja. Weil wenn alles schon gegeben ist und alles perfekt ist und so, wo ist dann die Kreativität? Also wir sehen, dass da nochmal ganz, ganz viele Elemente durch diese neue Möglichkeit des bedingten Entstehens, durch diese neue Möglichkeit vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, vom Baum der Dualität zu essen, dass uns dadurch nochmal eine Möglichkeit geschenkt wurde, ja, eben Erfahrungen zu machen, der Getrenntheit, der Entfremdung. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob so vorgesehen war, dass wir so extrem in dieses Vergessen reingerutscht sind, so extrem in diese Entfremdung, in diese Separierung reingerutscht sind, oder ob vielleicht so die Motivation eher war, so ein bisschen diese Möglichkeit der Trennung zu erleben und dann aber wieder so diese verschmelzende Liebe oder dieses Mitgefühl dann zu entfalten. Aber ja, auch da haben wir die Möglichkeit auf unserer Inkarnationsreise, die wir als Menschen angetreten haben, ja, wie weit wollen wir da in diese Separierung reingehen? Wie weit wollen wir diese extremen vielleicht Erfahrungen auch machen? Und das ist, denke ich, auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Manche gehen in totale Extreme rein, in die extremsten Extreme und kehren dann zurück, vielleicht irgendwann aus diesem Erleben heraus, aus dieser Verzweiflung heraus, man weiß es gar nicht, aus einem Augenblick vielleicht doch der Erkenntnis oder der Besinnung oder des Wachwerdens oder der, wo der Druck so groß wird, wo ganz einfach nichts anderes übrig bleibt, als sich wieder nochmal neu zu öffnen und aus seiner Ich-Bezogenheit, aus seinem Mein Wille geschehe Prinzip rauszugehen und sich doch wieder zu öffnen. Auch in der Bibel ganz schön ausgedrückt in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der ja auch das Elternhaus verlässt. Ist ja auch so, wo man sagt, ja, der ist doch zu Hause, ist doch alles wunderbar, er lebt doch da. Warum verlässt er das Elternhaus? Und der zweite Sohn, der bleibt ja zu Hause. Und dieser Sohn, der das Elternhaus verlässt, macht eben ja, viele, viele Erfahrungen und vergisst vollkommen, dass er dieses Heim hat. und lebt dann zum Schluss, so wird es gesagt, unter den Schweinen. Also Schweine als Symbol für Verblendung, die graben eben im Wühlen im Dreck und sind da ganz mit dem beschäftigt. Auch in der buddhistischen Lehre ist das Schwein auch bei einer Darstellung das Symbol für Verblendung. Leider muss man sagen, Schweine, also ich weiß nicht, warum man Schweinen das antut. Schweine sind hochintelligente Wesen, hochsoziale Wesen, also mit einem unglaublichen Zusammengehörigkeitsgefühl, unglaublicher Mutterinstinkt, also ganz, ganz besondere Tiere eigentlich, die irgendwie, ich weiß nicht, warum sie, vielleicht auch sind die große Bodhisattvas, nenne ich es jetzt mal, dass sie diese Rolle auch so übernommen haben, immer diese Symbolik auch darstellen zu müssen, ich weiß es. Ja. Auf alle Fälle, der verlorene Sohn lebt da eben in der totalen Verblendung, und dann schickt der Vater einen Boten aus, der sich auf die Suche machen sollte nach dem verlorenen Sohn. Und der Bote findet tatsächlich den verlorenen Sohn und erinnert ihn daran, dass es ja auch dieses Zuhause noch gibt. Und der verlorene Sohn, kommt diese Erinnerung wieder hoch und er macht sich dann zusammen mit dem Boten auf den Weg zurück in die Heimat, in das Heim, zurück ins Paradies vielleicht auch. Und er kommt da an und es wird ein großes Fest für ihn veranstaltet, weil er, der verlorene Sohn, wieder nach Hause gekommen ist. Für den Sohn, der zu Hause geblieben ist, findet kein Fest statt. Also kann man sehen, dass auch da nochmal eine zusätzliche Wertschätzung und Anerkennung für das da ist, was wir vielleicht auch machen. Also da auch nochmal unser menschliches Dasein nochmal vielleicht auch nochmal neu zu sehen, was wir da an Mut gebraucht haben, diese Inkarnationsreise anzutreten, um all diese Erfahrungen zu machen und also uns dafür vielleicht auch einmal Anerkennung zu geben und nicht immer, irgendwie ist halt blöd gelaufen, jetzt bin ich halt da drin in diesem Kreislauf, sondern auch dafür gab es, glaube ich, auch ein gewisser freier Wille oder eine gewisse Freiwilligkeit notwendig. Das hat uns, glaube ich, niemand dazu gezwungen, diese Inkarnationsreise anzutreten und die eben durchzulaufen und all die Erfahrungen zu machen. Also das ist vielleicht auch, also ist ja zumindest auch mal schön, das so zu sehen, auch ein großer Dienst, den wir als Menschen, als Menschheit insgesamt an dem großen Ganzen auch vielleicht auch verrichten. Also. Und ich finde das ganz einfach total schön, auch diese Sichtweise anzunehmen, weil wir oft so ein bisschen die Tendenz haben, uns selber auch so als dieser Minderwertigkeitskomplex, dieses uns selber eben eher immer negativ zu betrachten, kritisch zu betrachten, eher immer so all das, was nicht so super läuft, zu betrachten und nicht alles, was wir machen. Ja. Also wir bemühen uns doch alle. Also da gibt es doch überhaupt keine Ausnahme. Wir bemühen uns alle, so gut es uns eben möglich ist. Und so gut es eben möglich ist, anhand von dieser Möglichkeit des bedingten Entstehens. Ja. Wo die erste Komponente oder der erste Aspekt von diesem bedingten Entstehen die Verblendung ist. Ja, diese Verblendung, die eben bedeutet, dass wir uns selbst als ein separiertes, eigenständiges System sehen oder Gebäude sehen, das wir Ich nennen. Oder vielleicht anders ausgedrückt, wo ein Vorgang stattgefunden hat, wo wir in die Vereinzelung gekommen sind, in die vielleicht Individualität auch gekommen sind, in die Vereinzelung. Manchmal wird gesagt, dass so eine Art Seelenausschüttung stattgefunden hat für diejenigen, die sich bereit erklärt haben. Bild, das man vielleicht verwenden kann und dann ist eben diese Vereinzelung damit einhergegangen. Und das ist dann die Ursache für all die anderen Schritte, die auf der bedingten Entstehungskette auch zu finden sind. Bedingt durch diese Verblendung, Avijja, das nicht richtig sehen, Vijja sehen, erkennen, Avijja nicht sehen, nicht erkennen. Bedingt durch das erleben wir viele, viele Dinge. Machen wir Erfahrungen, machen wir Karma, Karma-Formationen, wird das manchmal auch genannt. Erleben wir einen individuellen Erfahrungsprozess, den nur wir haben. Ja, ist auch ganz interessant. Natürlich gibt es auch kollektive Komponente für unseren Erfahrungsschatz, viele, viele kollektive Komponenten, aber es gibt auch individuelle Komponenten für unseren Erfahrungsschatz. Ja. Darum ist es ja so, wie die Tanja auch gestern gesagt hat, dass wenn wir in den Wald gehen, ist das Erleben, wie wir den Wald erleben, total unterschiedlich. Also jeder erlebt es auf seine Art und Weise. Das ist nicht ein, klar, wir haben auch ein Gruppenerlebnis, aber wir haben auch ein individuelles Erlebnis. Und genauso ist es natürlich auch unser menschliches Leben. Wir haben auch dieses kollektive Erleben, kollektive Glaubenssätze, kollektive Gewohnheiten, kollektive Tendenzen, aber wir haben auch so individuelle Tendenzen. Ja. Und das ist auch nochmal so ein Aspekt, der für mich so in der letzten Zeit immer wichtiger geworden ist. Was ist denn speziell auch meine Qualität, meine Fähigkeit oder das, was mich besonders ausmacht, vielleicht auch meine Lebensaufgabe, also meine ganz spezielle individuelle Aufgabe für das große Ganze. Ich habe in letzter Zeit erkannt, dass für mich Kreativität ein ganz wichtiges Element ist. Also eigentlich so fast ein bisschen eingebunden in dieses Menschliche. Vielleicht ist die Aufgabe der Menschheit insgesamt, eine Hauptaufgabe der Menschheit insgesamt, die Kreativität auch. Deswegen ist der freie Wille da und deswegen, ja, vielleicht ist das auch ganz was Besonderes, dass wir da in der menschlichen Existenz haben. Vielleicht ist das in den anderen Bereichen, in den Deva-Bereichen, in den Götterbereichen, in den tierischen Bereichen oder was auch immer für Bereiche gibt. Es gibt ja 31 Bewusstseinsbereiche in der buddhistischen Terminologie. Vielleicht ist das eben auch, was speziell das menschliche Dasein auch ausmacht, dieser freie Wille und die damit verbundene Kreativität, dieses Gestalten. Und wenn man so die Menschheit so anschaut, da ist ja auch eine ganz, ganz hohe Kreativität da. Wir haben ja auch alle so einen Drang in uns, wieder was Neues zu finden, was Neues zu gestalten und so. So, das ist ja auch so ein positiver Aspekt von der Vergänglichkeit oder Veränderlichkeit, dass wir da uns auch nicht zufrieden geben mit einem Ist-Zustand, sondern da ist so ein innerer Trieb, wird das manchmal genannt, aber vielleicht ist es auch so eine kreative Kraft in uns, die uns so ein bisschen antreibt, eine neue Welt zu gestalten. Und ich denke, das ist auch gerade im Hinblick auf das Thema von dem Kurs so ein ganz wichtiges Element, dass wir diese Kraft in uns vielleicht neu entdecken können oder vielleicht sogar müssen. Ja. Diese positive Kraft und diese dem Menschen innewohnende Kraft. Eine Welt zu gestalten, die aufbaut auf dem ganzen Erfahrungsschatz, den wir haben, die aufbaut auf dem tiefen Erkennen der bedingten Entstehung, ja, auf diesen Kreislauf, der da immer wieder stattfindet, wo wir immer wieder dieses Ich-Gebäude neu kreieren, jeden Moment eigentlich, und wo im Großen und Ganzen auch immer wieder dieses Geburt, Alter, Krankheit, Tod auch stattfindet, im Großen, also unser ganzes Leben auch stattfindet. Diese zwei Perspektiven gibt es ja in Bezug auf die bedingte Entstehung. In manchen Traditionen wird gesagt, nur vergangenes Leben, jetziges Leben und zukünftiges Leben, das ist die richtige Betrachtungsweise. Aber in unserer Tradition, ich nenne da jetzt das durchaus einmal wieder unsere Tradition mit Ayakema, war das eben ein ganz wichtiges Element, eben auch im gegenwärtigen Moment das bedingte Entstehen auch zu erkennen. Und weil das ist ja so wichtig, weil im gegenwärtigen Moment findet ja Gestalten statt. Und wenn wir dann nur sagen, ja, ist eben, ja, das ist im vergangenen Leben eben nicht so ganz gut gelaufen, da hat eben viele verblendete Tendenzen gegeben und jetzt bin ich halt deswegen in dem Leben da und jetzt versuche ich halt in dem Leben irgendwie das gut zu gestalten, einigermaßen gut zu gestalten, sodass dann das nächste Leben entsprechend dann auch gut weitergeht. Ja, es ist ein Aspekt, aber es ist ein bisschen kurz vielleicht auch gesehen. Ich denke, dass wichtig ist, dass wir auch jeden Moment auch mit reinnehmen und jeden Moment auch würdigen und schätzen und als einen Moment auch wahrnehmen, den wir bewusst erleben können und wo wir bewusst gestalten können. Wo es uns eben möglich ist, wenn wir bewusst werden, aus diesem bedingten Entstehen, das ja mehr oder weniger automatisch abläuft, bedingt abläuft. Ja, da war das, dann kommt das. Und, ja, und wenn wir da nicht aufpassen, dann findet eben immer wieder das Gleiche statt. Und diesen Prozess einmal zu durchschauen und zu erkennen, wie uns der immer wieder in die gleiche Sackgasse führt, wie der uns immer wieder in den gleichen Kreislauf führt, wie der uns immer wieder in die gleiche Separierung, in das gleiche Abgetrenntsein führt und damit in das gleiche Leiden und in das gleiche wieder auflösen und sterben müssen führt. Ja. Das ist meiner Meinung nach die Voraussetzung auch dafür, dass wir die Bereitschaft haben, eben einen neuen Weg zu gehen. Ja. Wenn wir das bedingte Entstehen nicht in der Tiefe erkannt haben, na, ist immer sowas da, vielleicht ist ja doch möglich, da irgendwie glücklich zu werden. Wenn ich nur das geschickt genug anpacke und mir genug einverleibe, ja, genug zu mein Mir und Mich mache, dann könnte es ja vielleicht doch auch klappen. Ja. Also so diese Sisyphusarbeit, wo auch der Sisyphus immer wieder den Stein hochrollt und kurz bevor er dann oben endlich auf den Berg hat, dann rollt der Stein wieder zurück. Und das ist ja auch das, was wir auch gut kennen. Irgendwie scheinen wir ja schon auch immer so kurz davor sein, dass wenn ich das jetzt noch gut hinkriege und das noch hinter mich bringe, dann wird der Zeit kommen, dann wird es mir ganz gut gehen. Also wenn ich das noch abgearbeitet habe oder das noch bekomme, dann wird der Zeit kommen, da werde ich meine Ruhe haben, da werde ich dann endlich Frieden haben. Also so ist ja bei den meisten Menschen sogar die Lebensgestaltung. Wenn man so im Arbeitsprozess ist, ja, Wenn das Wochenende kommt, dann habe ich endlich Zeit für mich. Ja. Dann geht es mir gut, dann ja, ist das Wochenende da und das so schnell können wir gar nicht schauen. Dann ist das wieder vorbei. Ja. Oder dann diese Urlaub. Also das ist ja auch so ein Element, wo wir uns in unsere Gesellschaft so eingewoben haben, ja, Urlaub. Dass man endlich mal so ja, frei ist von der Arbeit. Ich meine, was ist denn das für ein Schwachsinn, sein Leben so zu gestalten, dass man die Arbeit dadurch immer als was Negatives sieht, das, was ich machen muss, und dann habe ich endlich Urlaub, wo ich endlich einmal frei bin. Ja. Warum gestalten wir uns denn so eine Situation? Also das ist doch, wir kreieren doch unser Leben, warum machen wir denn das? Ja. Gute Frage. Warum machen wir das? Warum gestalten wir uns nicht Leben, von dem wir keinen Urlaub brauchen. Also das wäre doch viel sinnvoller. Sich eine Lebenssituation zu gestalten, von der wir keinen Urlaub brauchen. Sondern wo wir zufrieden sind, weil wir in unserer Lebensaufgabe, aufgeben, in unserer Lebensaufgabe, in unserem Potenzial, in unserer Berufung angekommen sind. Weil das, was wir machen, totale Freude macht. Und da vielleicht auch in dem Zusammenhang, glauben wir wirklich, dass das Universum uns das Leben schwer machen möchte oder dass wir so leiden müssen? Oder will uns das Universum nicht eher dabei unterstützen, dass uns gut geht? Dass wir Freude haben, dass Frieden, Liebe, all diese Qualitäten da sind. Klar, es ist die andere Möglichkeit da, auch die wurde uns vom Universum geschenkt oder vom Leben geschenkt. Von der Schöpfung geschenkt. Aber letztendlich ist es doch auch immer wieder ganz, ganz wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, was das Leben auch von uns will und wobei das Leben uns unterstützen will. Zum Beispiel, wichtiges Element vom Leben ist die Vergänglichkeit. Vergänglichkeit ist im Allgemeinen, wird es eher negativ betrachtet. Es löst sich schon wieder auf, ich muss wieder loslassen, ich muss wieder hergeben. Wieder ein Verlust, wieder eine Enttäuschung, wieder ein Hergeben. Vergänglich, ja, der ist ja, aus dem Leben, der ist nicht mehr da, der, ja. Aber vielleicht ist die Vergänglichkeit eher was Positives. Vielleicht ist die Vergänglichkeit die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Leben stattfinden kann. Ja. Man stellt sich mal einen Moment vor, es wird die Vergänglichkeit nicht geben. Also sich das einmal einen Moment vorstellen. Also nur einmal die Gedanken, die wir heute schon hatten, die wären jetzt im Moment noch alle da. Wir hätten wahrscheinlich alle einen Kopf, der uns total kurz vorm Platzen wäre. Boah, alles wäre noch da. Boah. Viele Menschen versuchen das. Viele Menschen versuchen, die Welt festzuhalten und vor allem gedanklich die Welt festzuhalten und kriegen dann so einen dicken Kopf. Ja. Viele leiden unter Kopfschmerzen, unter Kopfdruck. Das ist ein Versuch des Festhaltenwollens oder des Mein Wille geschehe, des Machenwollens. Ja. Und da ist auch eine Gesetzmäßigkeit da, das auch, gehört auch zum Leben dazu, Dukkha. Dukkha, was vielleicht die beste deutsche Übersetzung, was Druck heißt, nichts anderes. Dukkha ist Druck. Wenn wir zu sehr festhalten, ja, wenn wir zu sehr mein Wille geschehe machen, wenn wir zu sehr ich bin meine Gedanken, ich bin der Macher praktizieren, ich muss alles unter Kontrolle haben, weil wenn ich die Kontrolle aufgebe, dann läuft alles schief. Ja. Wir müssen haben die Kontrolle, damit die Welt weiter irgendwie sich um die eigene Achse drehen kann. Ja. Ich meine, was ist das für eine Bürde, die wir uns da aufladen? Das ist natürlich klar, dass da ein unwahrscheinlicher Druck entsteht. Und momentan hat man ja das Gefühl, der Druck nimmt ja immer mehr zu. Ja. Das ist ja so, weil wir durch unsere überhebliche Haltung, dass wir alles im Griff haben als Menschen und uns da rausnehmen und die Natur beherrschen wollen und jetzt auch in den Kosmos raus wollen und die Planeten entdecken und beherrschen wollen und ausnutzen wollen und ausräubern wollen und so weiter. Also eine Ich-Bezogenheit, ich weiß nicht, ob es schon mal so extrem war. Vielleicht gab es es schon mal so, ich weiß es nicht. Aber momentan ist auf alle Fälle sehr, sehr extrem diese Ich-Bezogenheit, diese Verblendung und dass wir alles im Griff haben könnten. Und jetzt als nächster Schritt wird diese künstliche Intelligenz auch noch entwickelt, wo dann nochmal etwas kreiert wird, wo noch mal was Künstliches, so wird es auch benannt, noch mal was Künstliches, nicht was Natürliches dazukommt. Und wo man glaubt, die künstliche Intelligenz, die wird es uns dann ermöglichen, glücklich zu sein. Auch die Erfahrung werden wir machen. Und wir werden das genau anschauen und beobachten können. Und dann eben vielleicht unsere Schlüsse daraus ziehen können. Auch andere Dinge, andere Erfindungen, die wir gemacht haben, können wir gut anschauen. Hat uns das tatsächlich mehr Zeit gebracht? Also das ist ja immer, dass man mehr Zeit hat, vor allem. Wir haben zu wenig Zeit, also erfindet man dies und jenes Maschinen, die dann die Arbeit übernehmen sollen, damit man mehr Zeit hat. Computer ist ja natürlich das beste Beispiel. Die sind ja dafür erfunden worden, damit man mehr Zeit hat. Die sollen ja die ganze Bürokratie erledigen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Die Bürokratie hat ja mit einem Maß zugenommen, das ja unvorstellbar ist. Die Computer sind so programmiert, dass sie immer mehr können. Ja, und das muss ja auch angewendet werden, dieses immer mehr können. Da muss ja dann immer mehr sozusagen irgendwie auch gestaltet werden, immer mehr gemanagt werden. Ja? Also es ist genau, ist doch klar, dass da die Bürokratie nicht abnimmt, sondern mehr wird. Ja, ja, das sollen jetzt mal die Computer machen. Auch da können wir gut beobachten. Das ist jetzt nichts zum Verurteilen, sondern wir können Erfahrungen machen. Wir können das genau anschauen und für uns vielleicht Schlüsse ziehen, wie wir damit umgehen wollen, wie wir das handhaben wollen. Klar ist natürlich schon, gibt es auch schon gute Erfindungen, wo man denkt, ist schon auch ganz gut, dass ich die Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen muss. Es tut schon gut, dass es eine Waschmaschine gibt. Früher war es so, dass man zum Waschplatz gegangen ist und wo man sich getroffen hat und wo man dann so die Wäsche gewaschen hat und dann einen Austausch hatte mit den, meistens mit den anderen Frauen und so weiter. Sehr soziales Geschehen, das da stattgefunden hat, hatte auch was. Aber wir müssen jetzt da nicht denken, wir müssen wieder ganz zurück in die ganz alte Zeit. Wir möchten ja nach vorne gehen, ausgerüstet mit all den Erfahrungen und mit den Erkenntnissen, die wir gemacht haben. Aber eben die Dinge auch anzuschauen, diese künstlichen Dinge, also auch, mir fällt da immer wieder der Kunststoff auch ein, der so viel Verschmutzung in die Welt gebracht hat, unter dem wir dermaßen leiden, da wo dieses Mikroplastik alles durchdringt und wir gar nichts mehr zu uns nehmen können, ohne das in uns aufzunehmen. Was für eine Welt haben wir uns da geschaffen? Oder der Kunstdünger, was hat der auch für eine künstliche Welt auch erzeugt? Also da eben auch zu hinschauen, warum heißen die Dinge auch so? Warum wurde da so ein Name auch gewählt? Und ist das zufällig oder ist da vielleicht auch irgendwas damit verbunden? Aber ich muss da immer ein bisschen aufpassen, weil ich da immer so ein bisschen ein bisschen negative Energie auch reinkommt und das natürlich auch nicht der Sinn der Sache ist, sondern die Dinge schon auch wahrzunehmen, zu erkennen und vielleicht einen reifen, einen erwachsenen Umgang mit den Dingen auch zu machen, sich nicht abhängig zu machen oder sich nicht versklaven zu lassen vom Navi, dass wir selber unseren Orientierungssinn total verlieren, weil wir nur noch mit dem Navi unterwegs sind und überhaupt nicht mehr wissen, wenn wir irgendwo einmal rausgehen, wo geht es jetzt hin oder total unsere Spürsamkeit verloren haben. Also versuchen da auch zumindest ein gewisses Gleichgewicht auch zu schaffen. Bedingt durch diese Verblendung, durch diese Vereinzelung, durch diesen Glauben an ein separiertes System, das wir Ich nennen, entstehen eben diese Karma-Formationen, unser karmisches Wirken, unser willentliches Wirken, unser Mein Wille geschehen Wirken, was aber positiv ausgedrückt unseren Erfahrungsschatz ausmacht. Ausgerüstet mit diesem Erfahrungsschatz ist der nächste Schritt des, so wird es in den Überlieferungen benannt, entsteht das Wiedergeburtsbewusstsein. Das Wiedergeburtsbewusstsein, das eben ausgerüstet mit diesem Erfahrungsschatz sich vornimmt, sozusagen die nächste Inkarnation auch anzutreten. Und hier habe ich einen ganz tollen Satz gelesen, der vielleicht an der Stelle ganz wichtig ist, aber vielleicht auch an späteren Stellen nochmal wichtig werden könnte. Bewusstsein bewegt Energie in die Form. Bewusstsein bewegt Energie in die Form. Hier haben wir dieses Wiedergeburtsbewusstsein, das zusammenkommt oder die Ursache ist oder zusammenkommt mit Körper und Geist, die am Entstehen sind, wo durch den sexuellen Akt eine Eizelle befruchtet wird. Und wenn das zusammenkommt, Bewusstsein und eine befruchtete Eizelle, dann entsteht Leben. Wenn eine der Komponenten nicht vorhanden ist, kann kein Leben entstehen. Wenn sowohl dieses Wiedergeburtsbewusstsein nicht inkarnieren will, dann können das Paar, das Ehepaar, so oft versuchen, wie sie wollen, Kinder zu bekommen, dann werden keine Kinder entstehen. Also auch in dem Zusammenhang, es müssen auch diese Seele, ich nenne es jetzt mal auch ganz bewusst Seele, die mit diesem Wiedergeburtsbewusstsein sich wieder inkarnieren möchte, es muss sozusagen eine Verabredung oder ein gegenseitiges Einverständnis da sein von Mutter, Vater und Kind, sodass dieses Leben entstehen kann. Wenn dieses Einverständnis da ist, entsteht dieses Kind. Bewusstsein bewegt Energie in die Form. Dieses Kind wird manifestiert oder wird sozusagen in die Form kommen. Der Embryo, der sich zuerst aus dieser befruchteten einen Zelle dann bewegt, das ist ja alles erforscht, wie das stattfindet, wo dann sich die Zellen teilen und ja, und wie man dann nach ein paar Wochen dann schon auch ganz gut erkennen kann, heute ja mit dem Ultraschall ganz gut erkennen kann, wie dieses Wesen schon am Wachsen ist, wie dann schon auch nach ein paar Wochen das Herz auch schon anfängt und so weiter. Ja. Manchmal ist es so, dass dieses Wesen, diese Seele, dieses Bewusstsein, dieses sich inkarnierende Bewusstsein, ja, nochmal sich das vielleicht anders überlegt und nochmal aussteigt. Oder irgendwelche anderen Umstände sind nicht geeignet. Dieses Wesen bekommt vielleicht mit, da ist eine Situation, die nicht geeignet ist für mich, für das, was ich mir für dieses Leben vorgenommen habe. Die Erfahrungen, die ich machen möchte, die Menschen, mit denen ich zusammen sein möchte, diese Weiterentwicklung, die ich vorhabe, vielleicht wird das nochmal erkannt, dass das nicht ganz geeignet ist und so, dass die Seele sich dann vielleicht auch nochmal verabschiedet. Aber jetzt, wenn es tatsächlich so läuft, wie es wünschenswerterweise oder manchmal auch nicht wünschenswerterweise läuft, so dieses Kind wächst heran und es kommt dann irgendwann zur Geburt. Es entsteht dieser Mensch, ausgerüstet mit Bewusstsein, Körper und Geist. Geist ist im Allgemeinen, wird es als unsere Fähigkeit zu fühlen und unsere Fähigkeit zu denken, vor allem betrachtet. Und der Körper, der eben sozusagen das Gefäß gibt, dass das stattfinden kann, wo alles miteinander wirkt, wo alles miteinander verbunden ist, wo alles sich gegenseitig die ganze Zeit durchdringt. Was hier als nächstes Element ist, bedingt durch diesen Körper und Geist, sind die 6 Sinnestore, mit denen wir geboren werden, wenn wir gesund geboren werden. Manchmal ist es auch so, dass bei einer Behinderung vielleicht das ein oder andere Sinnestor nicht da ist, dass man taub geboren wird, dass man blind geboren wird. Aber im Allgemeinen sind wir mit diesen 5 Sinnen, mit den Augen, mit den Ohren, mit der Nase, mit dem Riechen, mit dem Schmecken, mit dem Tasten können, sind wir ausgestattet und eben mit dem Geist, der denken kann, der gedankesmäßig das, was über die anderen Sinnestore passiert, verarbeiten kann. So muss man es vielleicht bezeichnen. Es wird in der Darstellung von der bedingten Entstehung, wird ein Gebäude dargestellt mit 5 Fenstern und einer Tür. Die 5 Fenster sind die 5 Sinnestore, die Tür ist unsere Denkfähigkeit. Ausgerüstet mit diesen Sinnesgrundlagen ist der nächste Schritt, ist der Sinneskontakt möglich. Das ist jetzt richtig bedingtes Entstehen, wie wir es auch erforschen können, wie wir es auch erkennen können. ist der Sinneskontaktmöglichkeit. Wenn diese Sinnesgrundlagen nicht da wären und wenn es auch nicht die Sinnesobjekte gäbe, wäre dieser Sinneskontakt nicht möglich. Ja, wir sehen etwas und Subjekt und Objekt macht Kontakt. Es findet eine Berührung statt. Und dieser Sinneskontakt macht einen Sinneseindruck in unserem Geist. Unser Geist, der ausgestattet ist mit unserem Erfahrungsschatz. Insofern ist der Sinneskontakt auch nicht immer gleich. Ja. Manchmal würde man sich denken, ja, da hat doch jeder ein gutes Gefühl, wenn er eine Blume sieht. Ja, das ist doch klar, da muss doch jeder ein gutes Gefühl haben. Wenn wir jetzt aber ausgestattet sind, weil wir vielleicht irgendein schwieriges Erlebnis hatten in unserer Kindheit in Bezug von Blumen, dass wir, ja, was auch immer, können wir uns selber eine Geschichte dazu ausdenken, sodass da schwierige Erfahrung da ist, da kann es sein, dass wir, wenn wir Blumen sehen oder wenn wir zum Beispiel in einer Partnerschaft sind oder verheiratet sind und nie Blumen geschenkt bekommen. Ja, das scheint es ja zu geben, dass man nie Blumen geschenkt bekommt. Auch Männer bekommen manchmal keine Blumen geschenkt. Also nur damit es klar ist, dass man nicht jetzt da sagen, die armen Frauen wieder, ja, die kriegen nie Blumen geschenkt. Könnt man auch mal schauen, warum kriegen Männer keine Blumen geschenkt? Ja, weil es eben so ist. Es ist eben so ein Glaubensmuster oder so ein Gewohnheitsmuster, das halt in unserer Gesellschaft so vorhanden ist, dass Frauen eben die Blumen bekommen. Manchmal haben wir uns auch so aus diesen Standardkonventionen schon befreit und so, dass auch manchmal Männer auch Blumen bekommen. Aber wenn das, gehen wir mal davon aus, klassische Beispiele, Frau, die eigentlich der ganze Gesellschaft sagt, das ist was ganz, was Tolles und ein Zeichen der Anerkennung, wenn du Blumen geschenkt bekommst. Jetzt hat man nie Blumen geschenkt bekommen. Ja, das ist doch durchaus möglich, dass man, wenn man Blumen sieht, da nicht nur ein gutes Gefühl hat, sondern dass man immer wieder erinnert wird, ich habe nie Blumen geschenkt bekommen. Ja, und dann sieht man Blumen und dann kommt eben diese Reaktion. Es ist ein Sinneskontakt, der ein Gefühl auslöst. Und dieser Sinneskontakt, dieser Sinneseindruck wird mehr oder weniger automatisch verarbeitet durch unser Gefühl und durch unser Einsortieren. Das Gefühl jetzt in dem Fall, obwohl es, wie gesagt, meistens anders ist, das Gefühl ist eher, ist da vielleicht ein unangenehmes Gefühl. Man sieht Blumen, ein unangenehmes Gefühl, weiß gar nicht warum eigentlich, aber ein unangenehmes Gefühl. Der Gedanke ist, Blumen ein Einsortieren und dann kommt auf dieses Einsortieren Blumen, kommt dann die Reaktion, die willentliche Reaktion, die natürlich gegründet ist in unserem Erfahrungsschatz, in dem, was wir mitbringen, in diesen Moment hinein. Ja? Und dann kann es sein, dass die Erinnerung hochkommt, ich habe noch nie von meinem Mann Blumen geschenkt bekommen. Warum bin ich mit dem Mann noch zusammen, der mir so wenig Anerkennung und Aufmerksamkeit und Wertschätzung gibt? Und dann sind wir schon im nächsten Sinneskontakt drin. Da ist vielleicht sogar nicht mehr die Blumen im Vordergrund, sondern dann ist diese schwierige Beziehung im Vordergrund. Und man bedenkt das. Und was ist das Resultat von dem? Ja, unangenehmes Gefühl. Unangenehmes Gefühl, das dann die Ursache dafür ist, dass die Gedanken wahrscheinlich auch dementsprechend ausschauen. Ja. Und diese Gedanken, die dementsprechend ausschauen, haben als Resultat noch ein unangenehmeres Gefühl. Und dieses noch ein unangenehmeres Gefühl hat vielleicht als Resultat, ja, ich muss mich trennen. Ja. Und dann ist man zeitlang immer wieder damit beschäftigt, mit diesem Gedanken, bis dann irgendwo ein Tiefflieger kommt. Tiefflieger, Sinneseindruck, Sinneskontakt, Sinneseindruck in unserem Innern. Boah, unangenehmes Gefühl, Tiefflieger, Benennung. Reaktion, warum müssen die immer so tief fliegen? Ja, jetzt fangen sie wieder an, so tief zu fliegen. Das war jetzt eine Zeit lang, wo man nicht so viel Wert auf die Aufrüstung gelegt hat, wo die Bundeswehr eher so ein bisschen durch ein Röschenschlaf gefristet hat. Da war es viel besser, da gab es keine Tiefflieger. Jetzt auf einmal sind die wieder am Himmel. Ja, dann das Nächste, die ganzen Gedanken, noch unangenehmere Gefühle. Ja, wenn wir jetzt wieder aufrüsten, da ziehen wir doch das Ganze an. Angst steigt hoch, noch unangenehmere Gefühle. Bis dann der nächste Sinneskontakt kommt. Irgendwas riechen wir, ja, Kaffee, vielleicht Geruch von Kaffee. Das ist immer so ein schönes Beispiel, das es immer gibt. Angenehmes Gefühl, ah, das duftet aber. Angenehmes Gefühl, Kaffee. Inneres Gefühl, ein Gefühl, angenehmes Gefühl, ein Gefühl der Leichtigkeit vielleicht, Gefühl des Wohlwollens, haben wollen. Wie kann ich Gedanken, Reaktion, wie kann ich an einen Kaffee rankommen? Wie kann ich mir vielleicht, wenn man zu Hause ist, selber einen Kaffee machen, wie geht es hier, dass ich an einen Kaffee rankomme? Wenn es da riecht, muss er irgendwo einer sein. Wo ist der Kaffee? Bedingtes Entstehen. Riechen, angenehmes Gefühl, anhaften. Ah, bedingtes Entstehen, haben wollen, anhaften, manifestieren wollen, Bewusstsein, bewegt die Energie in die Form. Tasse zur Hand nehmen. Ah, da ist endlich die Kaffeeautomat oder die Kaffee-Thermoskanne. Zack, Kaffee. So läuft unser Leben ab. Ja. Also kurze Episode, wie ein kurzer Ausschnitt von einer vielleicht gar nicht so ausgedachten Situation, in der wir leben. So läuft unser Leben ab. Ein bedingtes Entstehen, das die ganze Zeit am Laufen ist, wo wir eigentlich die ganze Zeit am Reagieren sind auf unsere Gefühle, die wiederum einen Ausdruck bilden, ein Resultat sind von dem, was wir an Erfahrungsschatz haben. Drum in dem Zusammenhang auch ganz, ganz wichtig, drum sich auch drum kümmern, und das ist auch eine Möglichkeit, aus dem bedingten Entstehen auszusteigen, sich drum kümmern, dass wir einen heilsamen, einen positiven Erfahrungsschatz haben, dass wir möglichst viele gute Gefühle haben, weil gute Gefühle ja natürlich auf der einen Seite diese Qualität des Anhaftens und Habenwollens haben, aber oft auch eine gewisse, ein bisschen mehr Weite auch in sich tragen. Ja. Drum auch ein wichtiges Element in der bedingten Entstehungskette. Ich hatte ja gestern davon gesprochen, von Sinne beschützen, und hat da einen Aspekt erwähnt, der mir nochmal so hier in dem Kurs jetzt so deutlich geworden ist, dass man die Sinne auch vor unseren Reaktionen beschützen muss. Aber dieses klassische, traditionelle Sinne beschützen, was damit gemeint ist, dass wir uns nicht immer ständig in Situationen begeben, wo eben zu erwarten ist, dass wir schwierige Erlebnisse haben, dass wir unseren Geist mit einer vielleicht eben eher mit einer unguten Nahrung füttern. Eben auch wieder ausgehend von unserer körperlichen Ernährung. Eben auch zu schauen, was nehmen wir denn körperlich zu uns? Da eben nicht nur oder nicht überhaupt kein Junkfood zu uns nehmen, sondern wirklich darauf achten, gute, biologische, wertvolle Nahrung zu uns zu nehmen. Also wenn man sich das einigermaßen leisten kann, sollte doch das Allerselbstverständlichste sein, dass wir uns so ernähren und nicht immer schauen, wo kann ich das Billigste finden. Ja. Klar, es gibt auch in unserer Gesellschaft viele Menschen, die wirklich auch schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Ja. Aber einen gewissen Spielraum haben wir alle. Und leider ist es so, in Deutschland Auto, dieses Prestigeobjekt, wir leben in einem Autoland, da wird oft sehr, sehr viel ausgegeben und nicht so genau geschaut. Und beim Essen sind wir ja auch Vorreiter für all diese Billigangebote. Aldi, Lidl und wie all diese Geschäfte heißen. Und damit beglücken wir von Deutschland ausgehend die Welt. Ja. Wo die vielleicht eigentlich eine andere Esskultur hätten, gerade Frankreich. Da geht es nicht so sehr darum, dass man vielleicht das allerbeste und neueste und größte Auto hat, sondern dass man gutes Essen hat. Was ja auch das französische Lifestyle auch so sympathisch macht. Oder auch die südländischen, ja, dieses südländische Siesta, das ist ja auch was uns total auch anspricht. Also nicht immer dieses Leistungsprinzip so im Vordergrund haben, sondern mal auch, ja, andere Qualitäten reinbringen ins Leben. Ja, und natürlich mit der geistigen Nahrung gilt dasselbe. Auch da aufpassen, dass wir uns nicht ständig irgendwie Junkfood reinziehen. Ja. Und da ist jeder selbstverantwortlich. Ob wir alle Nachrichten anschauen müssen, ob wir etwas Nachrichten anschauen müssen, ob wir die Talkshows anschauen müssen, ob wir dies und jenes anschauen müssen, muss jeder für sich auch einen Weg finden. Wenn einen das immer wieder runterzieht, wenn man Nachrichten anschaut, dann würde ich sagen, ja, warum tut man sich das an? Wenn man die Nachrichten anschaut, um vielleicht dieses Bewusstsein zu vertiefen in die bedingte Entstehung und wie die Menschen in einer momentan sehr, sehr krassen Situation sind und wie der Druck, weil wir uns in die falsche Richtung bewegen, weil wir uns immer mehr noch abschotten, immer mehr in die Ich-Bezogenheit gehen, dieser Druck immer größer wird. Wenn wir das sozusagen als Anschauungsmaterial auch immer wieder hernehmen und vielleicht sogar als Grundlage für Mitgefühl auch hernehmen. Ja? Nicht in das Beurteilen und Verurteilen gehen, sondern in das Mitfühlen reingehen. Weil wir ja aus eigener Erfahrung wissen, wie sich das anfühlt, wenn man immer enger wird, wenn man immer einsamer wird, wenn man immer verzweifelter wird, wenn die Angst immer mehr zunimmt. Wir wissen es ja aus eigener Erfahrung und das ist ja wieder dieser Erfahrungsschatz, den wir in der Bedingten, durch dieses bedingte Leben gestalten, auch gemacht haben. Dadurch wissen wir auch, wie es anderen Menschen, die jetzt total in der Gier sind, die noch mehr wollen, noch mehr Macht haben wollen, noch mehr Besitz anhäufen wollen, wie es denen geht. Wir wissen ja genau, dass die nicht glücklich sind, sondern dass die einem Versuch erlegen sind oder unterliegen, wo sie auf eine verblendete Art und Weise versuchen, glücklich zu werden. Was anderes ist es nicht. Ja, und da kann man doch nur tiefes Mitgefühl haben. Oder glauben wir, dass das irgendwie zum Heilung der Welt beiträgt, wenn wir das alles verurteilen? Wenn wir selber einen anderen Weg beschreiten, der eben aufgebaut ist, nicht auf Hass und auf Verurteilen und auf Verdammen und auf Gier befriedigen, sondern einen neuen Weg beschreiten, der vielleicht in Mitgefühl und Liebe und Wohlwollen und Verbundenheit gegründet ist. Da ist doch die Möglichkeit, dass wir eine heile Welt schaffen und wieder zurückkehren, vielleicht ausgerüstet mit diesem neuen Wissen, mit diesen neuen Erfahrungen, ausgerüstet, sind wieder zurückkehren in das Heim. Verlorene Sohn, die verlorene Tochter. Oder da wieder zurückkehren können in das Paradies und vom Baum des Lebens essen können. Interessanterweise ist in der Mitte des Paradieses der Baum des Lebens. Und ebenso befindet sich im Paradies dieser Baum der Erkenntnis. Wir haben die Wahl, von was für einem Baum wir essen. Vom Baum der Separierung oder vom Baum der Verbundenheit, vom Baum des Lebens. Separierung hat meistens auch damit zu tun, dass wir in Vergangenheit und Zukunft verloren gehen. Baum des Lebens hat damit zu tun, dass wir im gegenwärtigen Moment ankommen. Also ist dieses im gegenwärtigen Moment ankommen, es ist so ein großer Schritt in ein Heilwerden, raus aus diesem bedingten Ablauf, also dass man es nur der ganzen Welt empfehlen könnte, was ja auch geschieht in diesen Achtsamkeitsprogrammen, die vermittelt werden. Also die ja schon inzwischen auch sehr, sehr viel Einfluss haben. Also ganz was Tolles, was da gerade auch geschieht. Und dann noch ein Aspekt zum Abschluss jetzt, erwähnen möchte, wo wir auch aussteigen können aus diesem bedingten Entstehungsprozess. Das ist die Kunst des Nichtreagierens. Und da werden wir morgen auch drüber sprechen, dass wir eben nicht automatisch eben haben wollen, los haben wollen, einsteigen, sondern mal auch die Gelassenheit auch kultivieren in einem Zustand des Nicht-Ergreifens oder Nicht-Eingreifens auch vielleicht auch einmal verweilen, nicht sofort in dieses Mein-Wille-Geschehe reinkommen. Ich muss wieder kontrollieren, ich muss wieder eingreifen, weil sonst geht es schief. Mal sich ein bisschen raushalten. Ja. Mal sich ein bisschen zurückhalten. Mal versuchen, dem Leben sozusagen wieder eine Chance zu geben, dass es sich in seiner eigenen Weisheit und Liebe entfalten kann. Der Natur und der Schöpfung auch einmal die Chance geben, dass es sich in ihrer eigenen Weisheit und Liebe und Kreativität entfalten kann. Und ich nicht alles machen muss. Dann wird auch der nächste Schritt nicht stattfinden, dieses Anhaften. Und wenn dieses Anhaften nicht stattfindet, wenn wir tatsächlich die Kunst des Nichtreagierens irgendwie mehr und mehr üben, dann findet auch dieses Greifen, dieses Anhaften nicht statt. Wenn das Anhaften, dieses immer wieder hingehen, immer wieder dieses Drehen, immer wieder dieses Bewusstsein in die Bewegung der Energie bringen, dass es Form annimmt, dem auch mal zu entsagen, dann findet auch kein Werdeprozess statt. Und wenn kein Werdeprozess stattfindet, dann findet keine Geburt statt. Und wenn keine Geburt stattfindet, dann findet auch nicht Altern, Krankheit und Tod statt. Und hier auch in Bezug natürlich auf das Große, aber auch in Bezug auf unser Ich-Kreieren, auf unser Ich-Machen, das dann immer wieder auch aufgelöst werden muss. Gott sei Dank, muss man sagen, unterstützt uns das Leben dabei durch dieses Prinzip der Vergänglichkeit, durch dieses Prinzip des Auflösens, sodass wir, Gott sei Dank, muss man ja sagen, nie erfolgreich sein können mit diesem Projekt der Ich-Stabilisierung, des Festmachens, so ein starrer, fester Block zu werden, dem nichts mehr passieren kann. Ja. Gott sei Dank. Morgen werden wir eine Methode machen, Stück-für-Stück-Methode, wo wir lernen, und das werde ich dann morgen noch genau erklären, wo wir lernen, eben nicht einzugreifen und das systematisch auch zu lernen. Okay. Wir machen ganz eine kurze Toilettenpause und Lüftungspause und kommen dann wieder hier zusammen.